Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und damit schalten wir aus dem Studium direkt in die pädagogische Praxis.
Ja, wir gehen ja heute zum BSF, also zum Bewohnernetzwerk Soziale Fragen. Und die sind für die Gemeinwesenarbeit im Richtsberg zuständig. Hattest du schon mal Kontakt zur Gemeinwesenarbeit, Pascal?
Ich wollte jetzt erst sagen, nicht direkt, aber das stimmt eigentlich nur teilweise, weil wenn man jetzt in pädagogischen Feldern unterwegs ist, sage ich mal, ist das immer so ein bisschen Bestandteil eigentlich. So in Kooperation mit anderen Institutionen zum Beispiel. Und ansonsten hätte ich jetzt gesagt, über das Studium, da kommt es ja auch verschiedentlich teilweise vor.
Ich habe mir heute Morgen überlegt, dass es auch so ein Stadtding ist, oder? Also auf dem Dorf gibt es sowas nicht. Aber vielleicht ist es auch so ein übergreifend so ein Vernetzungsding. Wenn man jetzt mal aufs Dorf guckt, dass es da eher so um Vernetzung geht und um andere Hilfen, wie sie hier in der Stadt irgendwie zu finden sind.
Ja, also das Hilfepotenzial an und für sich ist in der Stadt sowieso immer ein bisschen höher, weil es gibt einfach mehr Einrichtungen.
Es gibt auch mehr Leute.
Ja.
Wobei manche, das fällt mir gerade noch ein, manche Dörfer haben ja auch so Jugend, also viele Dörfer haben Jugendclubs.
Ja, oder Räume, so.
Mhm. Und ich habe beim BSF gelesen, dass sie auch Jugendclubs anbieten.
Hm.
Genau. Und ja, vielleicht ist da einfach die Gemeinwesenarbeit als Angebot zu sehen.
Ich bin auf jeden Fall gespannt auf das Interview, wie das wird.
Ich auch. Ja, herzlich willkommen zu unserer Podcast-Folge zur Gemeinwesenarbeit. Wir sind heute auf dem Richtsberg beim BSF. Das ist die Abkürzung für das Bewohnernetzwerk für soziale Fragen. Genau, und heute haben wir das erste Mal zwei Interviewpartnerinnen. Herzlich willkommen, Frau Latsch und Frau Gattinger. Dann würde ich auch schon mal mit meiner ersten Frage starten. Erstmal würde ich mit dem BSF allgemein anfangen und Sie gerne fragen, was denn die Vision des BSF ist.
Ja, die Vision des BSF ist eigentlich, dass wir gemeinsam besser leben möchten am Richtsberg und das ist auch unser Motto.
Gemeinsam heißt dann mit den MitbewohnerInnen
mit allen und allen, die BewohnerInnen und allen, die am Richtsberg auch tätig sind.
Ja. Cool. Was sind denn die Aufgabenbereiche des BSFs und die Ziele?
AdressatInnen? Also AdressatInnen sind tatsächlich alle Menschen, die sich am Richtsberg aufhalten, ob sie hier wohnen, ob sie hier arbeiten oder ihre Freizeit verbringen. Und wenn man die Tätigkeiten des BSF in einem Satz zusammenfassen wollte, dann wäre es, wir haben sozusagen für die ganze Lebensfolge etwas von der Stadtteilhebamme bis zur Seniorinnengruppe. Das BSF wurde 1973 am unteren Richtsberg gegründet und ist bereits seit vielen Jahren im Stadtteil aktiv. Seit über 20 Jahren auch im ganzen Stadtteil. Also am Anfang war der Bereich hier im unteren Richtsberg, das ist Friedrich-Ebert-Straße, der Maschgeweg. Und seit etwas über 20 Jahren ist der gesamte Richtsberg. Das heißt, das sind 9000 Menschen insgesamt. Das ist der größte Stadtteil Marburgs. Der Start war ganz klein und übersichtlich in einer Wohnung hier am unteren Richtsberg als Spiel- und Lernstube. Und inzwischen haben wir verschiedene Standorte. Das hier ist sozusagen das Mutterhaus, würde man sagen, das gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern geplant und auch gebaut wurde. Wir haben inzwischen noch viele weitere Standorte. Der Treffpunkt am Richtsberg 66, das Familiennetzwerk am Richtsberg 68. Außerdem ist das BSF mit dem Richtsberg Mobil im Stadtteil unterwegs. Das ist ein ausgebauter Bus für die Jugendarbeit. Und wir kooperieren sehr eng mit den beiden Schulen im Stadtteil. Dort sind auch Veranstaltungen. Außerdem gibt es noch einen Zweitverein, den wir gemeinsam mit der Stadt gegründet haben. Das Netzwerk Richtsberg, mit dem wir Kultur anbieten im Stadtteil. Da gibt es so eine Minigalerie, hier auch auf dem Gelände in einem ehemaligen Bauwagen. Und wir haben auch mit dem Netzwerk Richtsberg Räumlichkeiten für andere Vereine angemietet, die da nutzen können. Zu unseren Aufgaben, hatte ich schon gesagt, es fängt mit der Stadtteilhebamme an, die hier Geburtsvorbereitungskurse macht. Der größte Schwerpunkt ist der Kinder- und Jugendbereich. BSF ist auch Jugendhilfeträger und dementsprechend haben wir zwei Jugendzentren. Wir haben die offene Jugendarbeit und die Kooperation mit den Schulen. Das ist der wichtigste Bereich, da arbeiten auch die meisten Kolleginnen und Kollegen. Und außerdem gibt es für die Erwachsenen Angebote. Es gibt Frauennachmittage, es gibt ganz wichtig Sozial- und Schuldnerberatung an beiden Standorten. Es gibt Angebote für Freizeit, für Familien und für Erwachsene. Es gibt das Quartiersmanagement, das ist meine Aufgabe, da erzählen wir gleich noch was dazu. Und es gibt einzelne Angebote auch für Männer. Das ist so der Bereich. Und die Seniorinnengruppe, wie gesagt, kommt zum Schluss. Und das ist tatsächlich auch nur eine Seniorinnengruppe. Es sind genau genommen zwei Seniorinnengruppen. Und die Damen legen mysteriöserweise Wert darauf, dass sie unter sich bleiben. Also wenn wir ältere Männer haben, dann müssen wir uns immer bemühen, die in anderen Zusammenhängen innerhalb des Stadtteils, was es ja gibt, es gibt ja Angebote vom Roten Kreuz und von den Kirchen, dass wir die dahin verweisen. Also die Damen legen sehr viel Wert darauf, dass sie ein reines Damenkränzchen sind.
Ja, richtig spannend. Sie haben ja jetzt schon super viele Bereiche angesprochen und das BSF ist ja super breit aufgestellt. In welchen Bereichen sind Sie denn konkret tätig, Frau Latsch?
Mein Aufgabenbereich ist eigentlich die Frauenarbeit, das mache ich mit einer halben Stelle. Und ich bin vom Prinzip her zuständig für alles, was Frauen angeht, von Erziehungsberatung über Gesundheit, über Suche nach Beschäftigung, Bewerbungsschreiben, Treffen für Frauen organisieren, Vernetzung organisieren und alles, was auch in die Stadt reinwirkt. Also zum Beispiel gibt es jetzt im Oktober einen Brustkrebsmonat, da arbeiten wir auch aktiv mit. Ja.
Dankeschön. Ja, die gleiche Frage an Sie, Frau Gattinger. Was sind denn Ihre Tätigkeiten?
Das Quartiersmanagement ist so eine Art Wohnumfeldbeschäftigung und Außenvertretung des BSFs. Also viele von meinen Kolleginnen und Kollegen haben ganz konkret mit den Menschen zu tun, also Kinder, Frauen, Männer. Und mein Bereich ist eher der Stadtteil und sein Umfeld. Also zum Beispiel ganz simple Geschichte, die Seniorinnengruppe. Die sind da auch sehr aktiv, sagen, wir laufen immer da und da lang, das schaffen wir nicht mehr ganz, wir brauchen an der Stelle eine Bank. Also der Klassiker ist wirklich die Bank. Ich glaube, ich habe inzwischen 20 Bänke in diesem Stadtteil irgendwie organisiert. Das ist ein wichtiger Bereich, also die Bedarfe der Menschen für ihr Umfeld aufzunehmen und weiterzugeben. Das kann auch mal Bushaltestellen sein, Buslinien, andere Wegeführungen, Kontakt mit Wohnungsbaugesellschaften, wenn es direkt vor den Häusern ist. Das ist ein ganz beliebtes Thema, ist auch Müll, der falsch sortiert wird oder bei den falschen Müllbereichen abgelagert wird etc. Also das ist so meine Vermittlungsposition. Das andere ist alles, was mit Stadtplanung zu tun hat. Also auch da sind wir als BSF die Schnittstelle zwischen der Verwaltung und der Bewohnerschaft. Im Moment soll ja die Baltershäuser Straße verändert werden, also der Übergang auch von hier nach Kappel und von Kappel zum Richtsberg. Das ist wie so eine große Spange und da sind wir natürlich auch involviert. Das ist ein weiterer großer Bereich. Das nächste ist, dass ich für das BSF die Öffentlichkeitsarbeit mache, also ein Teil der Öffentlichkeitsarbeit, der Jugendbereich und Frauen machen natürlich auch ihre eigene Öffentlichkeitsarbeit noch. Aber ich mache so die Stadtteilzeitung zum Beispiel und solche Geschichten. Das gehört dazu. Ja, das war es erstmal so im Groben. Und halt, noch ganz wichtig ist so die nicht die Einzelvernetzung zu Themen, sondern die Gesamtvernetzung von Institutionen im Stadtteil. Es gibt eine sogenannte Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit, in der sich alles, was irgendwie mit dem Richtsberg zu tun hat, trifft. Also da sind die Vereine drin, die Schulen, die Kirchen und das macht BSF und das gehört auch zu meinem Aufgabenbereich.
Richtig spannend. Das hat ja auch schon sehr viel mit Vernetzung zu tun. Da kommen wir später nochmal drauf zurück. Jetzt haben Sie anfangs schon angesprochen, dass Sie vom Kleinkind bis zu SeniorInnen ja für jeden in unterschiedlichen Lebenslagen Angebote bieten. Können Sie diese einmal kurz beschreiben, also die Art des Angebotes und wo diese stattfinden?
Also die finden in der Regel entweder in unseren Räumlichkeiten statt oder auch mal im Stadtteil selbst an bestimmten Plätzen, am Spielplatz oder an der Schule oder sonst irgendwas. Es sind in der Regel offene Angebote, das heißt, die Leute melden sich nicht an vorher, sondern sie wissen, dass wir dort sind und kommen dann dorthin. Und wenn sie nicht kommen, müssen sie nicht absagen oder sonst irgendwas, sondern sie sind einfach da oder sie sind nicht da. Das ist aber eigentlich bei allen Sachen so, nur bei bestimmten Männergruppen, wir haben eine Männergruppe genau, und bei bestimmten Frauengruppen ist es so, dass es da sind es geschlossene Gruppen, sodass da nicht jeder immer dazukommen kann.
Ja, und das Gleiche haben wir natürlich auch für den Jugendbereich. Es gibt zwei offene Jugendzentren, die jeden Nachmittag geöffnet sind. Jeden Tag ist auf jeden Fall ein offenes Angebot da, jeden Werktag. Und es gibt aber in der Jugendarbeit sehr viele spezifische Gruppen. Es gibt Jungengruppen, es gibt Mädchengruppen. Dadurch, dass wir mit der Richtsberg Gesamtschule kooperieren, gibt es an der Schule direkte Angebote und die sind dann auch verbindlich. Da müssen sich die Jugendlichen einwählen. Die Richtsberg Gesamtschule ist ja so eine Dreivierteltagsschule. Das heißt, die haben jeden Tag bis 2:30.
Und dann sind eben nicht nur die klassischen Unterrichtszeiten, sondern da gibt es dann auch gezielte Angebote, die von unseren Kolleginnen gemacht werden. Dann haben wir organisiert über uns, gibt es diverse Sportangebote. Wir bieten auch selbst Sportangebote an, für die Frauen zum Beispiel. Es gibt noch in Kooperation mit dem Kindergarten Glühwürmchen, der ist hier am unteren Rechtswerk, eine Kindergruppe für kleine Kinder. Und dann gibt es jetzt sehr viele Angebote, die wir in Kooperation machen, beispielsweise mit der Volkshochschule Sprachkurse. Die Volkshochschule stellt die Lehrerin, wir stellen die Kinderbetreuung und das findet hier in den Räumlichkeiten statt. Was für uns auch ganz wichtig ist und vor allen Dingen für die Menschen im Stadtteil, ist die Sozial- und Schuldnerberatung. Wir haben 3 Kolleginnen, aber das sind nicht ganz 3 Stellen, sondern die arbeiten eine Vollzeit und 2 jeweils Teilzeit. Aber es sind etwas mehr als 2 Stellen. Und die Sozial- und Schuldnerberatung gliedert sich in sowohl Terminabsprachen als auch offene Beratungsangebote. Also auch da versuchen wir an jedem Werktag mindestens 2 Stunden ein offenes Beratungsangebot vorzuhalten, 2 bis 3 Stunden. Und es gibt aber natürlich auch sehr, sehr viele Termine.
Und Beratung findet tatsächlich auch in allen anderen Arbeitsbereichen statt. Also sowohl im Jugendbereich, da gibt es dann, also wenn Beratungsbedarf ist, findet der dann nach Terminabsprache statt, sowohl auch im Frauenbereich. Also es ist ganz oft, dass ich auch Beratung mache, obwohl ich keine ausgebildete Sozialberaterin bin, weil das einfach angefragt wird und weil das dann auch passt von den Terminen, weil sonst die Termine in der Sozialberatung zum Beispiel auch voll wären. Wir haben ganz hohe Nachfrage an Sozialberatung jetzt seit Beginn dieses Jahres, ist es extrem geworden. Also ich glaube, immer ein Drittel Steigerung. Und deswegen gibt es da dann bestimmte Sachen, die wir Kolleginnen und Kollegen auch ausfüllen, helfen können. Ganz oft ist es wirklich, geht es um formale Dinge, bürokratische Dinge, die BewohnerInnen nicht selbstständig alleine machen können. Es ist ganz oft so, dass die Frauen zum Beispiel zum Frauencafé kommen und die halt irgendwelche Briefe von Behörden mit dabei haben und dann sagen, sag mir doch bitte mal, was steht denn da? Ich verstehe das gar nicht, weil sie der Sprache noch nicht so sicher sind. Und dann versuchen wir es in einfache Worte zu fassen und dann, wenn es dann nötig ist, machen wir mit denen noch einen Termin aus oder wir verweisen dann halt an unsere Sozialberaterin, wenn wir selber nicht in der Lage sind, das da adäquat zu helfen.
Genau, das machen im Prinzip alle.
Das machen alle.
Das machen alle, also selbst ich, obwohl ich eigentlich eher für die Außenvertretung bin.
Weil es einfach so einen hohen Bedarf
gibt. Ja, es ist unglaublich. Was mein fester Angebot in Anführungszeichen, ich hatte ja schon gesagt, ich mache die Stadtteilzeitung, da bin ich zwar jetzt verantwortlich dafür, aber wir versuchen schon eine ehrenamtliche Redaktion zu haben. Das heißt, meine verbindlichen Termine sind beispielsweise mit der Redaktion in regelmäßigen abgesprochenen Abständen das zu machen, aber natürlich können jederzeit Personen dazu kommen. Das schwankt auch sehr. Also mal sind da viele drin und mal sind da nur 2 dabei. Das ist einfach sehr, sehr unterschiedlich, je nachdem, was die Leute gerade interessiert.
Ja, richtig spannend, dass das auch so lebensnah ist, also dass sie so nah dran sein können und dürfen. Ja, in unserem Vorgespräch hatten Sie, Frau Gattinger, uns bereits einen Einblick in die Struktur und Vernetzung des Vereins innerhalb von Marburg gegeben. Wie wichtig ist denn diese Vernetzungsarbeit für Ihren Verein?
Das ist das A und O. Also wir sind ja auch auf den Richtwerk konzentriert, qua Satzung. BSF hat sich auf den Richtwerk zu konzentrieren, also es ist jetzt kein Problem. Keine Ahnung, wenn jetzt jemand von der anderen Seite der Wintersäuser Straße kommt oder so, ist das natürlich gut. Also die Leute brauchen einen Richtwerkbezug. Aber für uns ist die Vernetzung sowohl innerhalb des Stadtteils mit den anderen Vereinen und Trägern und sonst was eine enorm wichtige Geschichte und auch gleichzeitig in der Absprache mit den anderen Gemeinwesenprojekten. Also wir kooperieren viel mit denen zusammen. Es gibt gemeinsame Projekte, die dann in den verschiedenen Stadtteilen und eben auch hier stattfinden. Wir kooperieren auch mit dem WSJ. Also da geht es dann oft um Freizeit- und Outdoor-Geschichten. Und deshalb haben wir ja diese Arbeitsgruppe Gemeinwesenarbeit, von der ich gesprochen habe, die gibt es schon, ich weiß es nicht, weit über 30 Jahre. Und da werden dann auch noch die Kolleginnen und Kollegen von der Stadt mit eingebunden. Also da ist dann zum Beispiel bei Bedarf, nicht immer, aber bei Bedarf auch mal das Ordnungsamt. Wer theoretisch immer da ist, sind die Kolleginnen und Kollegen vom Jugendamt. Dass da jemand dabei ist, weil das ja auch unser Hauptthema ist. Eventuell auch Sozialamt oder sowas, je nachdem, was gerade an Themen verhandelt wird. Also von daher ist das ein zentraler Punkt, ist allerdings auch ein sehr zeitintensiver Punkt. Das muss man auch dazu sagen. Ist nicht immer einfach.
Das heißt, die Vernetzungsarbeit, so wie ich das rausgehört habe, ist primär auch in der Jugendarbeit wichtig, wenn Sie das Jugendamt nennen. Oder ist das in den anderen Arbeitsbereichen genauso wichtig?
Genauso. Also bei mir ist es dann zum Beispiel eher das Stadtplanungsamt. Bei anderen Kollegen, Entschuldigung, ist es dann eher das Sozialamt. Das kommt jeweils drauf an und es ist so, dass die Geschäftsführungen der GWAs sich auch regelmäßig treffen. Also es gibt ja noch den AKSB, IKJG, die treffen sich auch, die tauschen sich auch aus, weil die Problemlagen nicht gleich, aber ähnlich sind. Wir sind halt der größte Stadtteil, das macht es ein bisschen schwieriger.
Braucht es spezielle Fähigkeiten, um Vernetzungsarbeit leisten zu können?
Geduld?
Und Kommunikationsfähigkeit, genau. War das, was wir uns überlegt haben, was es auf jeden Fall einfacher macht. Ja, Geduld, weil Dinge halt einfach manchmal unfassbar lang dauern. Und es ist auch immer ganz gut, wenn man dann noch in der Lage ist, den BewohnerInnen zu vermitteln, warum Dinge so lange dauern, weil denen manchmal auch die Puste ausgeht, wenn man irgendwelche Sachen bemängelt und dann lange Zeit nichts passiert. Also für sie passiert dann lange Zeit nichts, weil sie natürlich die ganzen Prozesse in der Stadtverwaltung oder so nicht mitgehen können. Wenn wir aber dann einen Einblick darin haben, warum es so lange dauert, können wir das ja wieder weitergeben und können sagen, es liegt da und da dran und dann ist es ganz gut.
Und Kommunikationsfähigkeit in alle Richtungen ist auch ganz wichtig. Also ich sage manchmal, dass mein Job ist auch so ein bisschen ein Sprachchamäleon. Das heißt, wenn ich hier mit Menschen aus dem Stadtteil rede, also besonders wenn sie des Deutschen noch nicht so ganz mächtig sind, muss ich versuchen, so langsam, deutlich, ohne Fremdworte und kurzen Sätzen zu sagen. Wenn ich mit den Architekten aus dem Planungsamt diskutiere, sollte ich möglichst viele Fremdworte benutzen. Mich explizit zu bestimmten Themen äußern etc. Und es kann aber innerhalb von 2 Stunden sein. Also ich kann das hier haben und dann radel ich zum Rathaus und habe mit denen einen Termin und zack. Und dazwischen ist die Spanne. Und es ist halt wichtig, dass ich gucke, wer ist mein Gegenüber und versuche mich da, ohne jetzt in irgendeiner Form despektierlich zu sein oder so, sondern versuche das Beste für mein Gegenüber und für das Thema auszuholen.
Ja, sehr spannend. Auch weil Kommunikation ja im Alltag auch super wichtig ist. Ich finde es sehr schön, dass Sie auch ja, transparent gegenüber den BewohnerInnen sind, dass man das auch nachvollziehen kann, warum sowas so lange dauert. Ja, jetzt haben wir viel über Vernetzung gesprochen. Frau Latsch, Sie sind ja im Frauen- und Jugendbereich des BSF tätig. Haben Sie einen Alltag? Und wenn ja, wie sieht der aus?
Also ich muss dazu sagen, ich bin nur noch im Frauenbereich tätig. Ich war aber lange Jahre im Jugendbereich tätig. Aber das bin ich schon seit, keine Ahnung, ich glaube 17 oder 16 Jahren nicht mehr. Ich bin aber schon sehr lange im BSF tätig. Und ich habe einen Alltag und der sieht eigentlich so aus, dass ich morgens mein Büro betrete, meinen Rechner einschalte und erstmal gucke, was ich an Post habe. Und dann habe ich in der Regel auch an jedem Tag Angebote mit Frauen oder ich habe zumindest mal sehr viel Kontaktpflege mit den Frauen. Das hat sich über Corona so ein bisschen eingebürgert, dass wir mit den Frauen über WhatsApp in Kontakt treten. Natürlich haben wir die vorher gefragt, ob das in Ordnung für sie ist und das ist für die Frauen in Ordnung und die treten mit uns auch in Kontakt darüber oder wir telefonieren. Und das ist so ein bisschen geblieben. Also wir haben ganz viel Kontakt darüber. Also ich weiß nicht, wie viele WhatsApp-Nachrichten ich am Tag schreibe und beantworten muss und was weiß ich. Also ganz viele Dinge gehen ganz, ganz schnell darüber. Dann habe ich vielleicht irgendwie ein Frauencafé an dem Tag und habe aber vielleicht noch ein Treffen mit einer Kollegin oder einem Kollegen zur Absprache oder ein Vernetzungstreffen in der Stadtverwaltung zu einem gemeinsamen Projekt oder sonst irgendetwas. Oder ich habe ganz oft auch noch Beratungszeiten im Augenblick dabei, das muss ich ganz ehrlich gestehen. Ganz oft habe ich auch noch Zeit zum Planen, weil ich auch noch zuständig bin bei uns für Familienfreizeiten. Die finden alle 2 Jahre statt. Es ist immer eine lange Planungsphase und auch die Umsetzungsphase ist lang. Und dementsprechend ist das auch ein großer Anteil an meiner Arbeit. Ja, so sieht mein Alltag aus. Aber der ist auch eigentlich nie gleich. Also eigentlich sind die auch immer anders, weil es kommt dann doch nochmal irgendjemand ans Büro und sagt, oh, hast du mal ganz kurz Zeit und kannst du mir das mal kurz durchlesen und kannst du mir eine Kopie machen oder kannst du das? Es sind ganz viele so kurze Alltagsunterbrechungen, die auch ganz wichtig sind für die Leute, weil die haben natürlich jetzt in dem Augenblick das Bedürfnis, irgendwas erledigt zu bekommen. Und wenn ich das schaffe zeitlich, dann machen wir das, oder wenn wir das schaffen, dann machen wir das auch gerne schnell und unverbindlich, aber wenn das, manchmal haben wir auch einfach keine Zeit dazu und dann sagen wir halt, nee, komm, wir machen einen Termin dann und dann.
Worin sehen Sie Herausforderungen oder auch Chancen in Ihrer Arbeit?
Eine Herausforderung ist auf jeden Fall nicht zu verzweifeln, weil also ganz viele Dinge kann ich nicht verändern. Also ich kann weder die Wohnungsnot in Marburg verändern, noch kann ich die Finanzierungsgeschichten von den Menschen verändern, noch sonst irgendetwas. Und das ist eine Herausforderung, da halt wirklich manchmal nicht den Mut zu verlieren. Und eine Chance ist es aber auf jeden Fall immer, oder was besonders positiv ist, halt, dass man mit den Menschen immer sehr schnell auch versucht, schnelle, kleinschrittige Lösungen zu finden und dann, dass man so eine direkte Rückmeldung hat. von den Menschen, ob irgendetwas geklappt hat. Ja.
Ich finde, dass allein die Alltagsplanung schon sehr vielfältig klingt und wahrscheinlich an sich auch schon eine Herausforderung darstellt, oder?
Also ich glaube, man sollte grundsätzlich flexibel sein in unserer Arbeit. Also auch gar nicht so eine konkrete Alltagsplanung haben, sondern okay, mal so ein bisschen da so kommen lassen, was kommt. Und aber auch wirklich ganz schnell, wir müssen ganz oft ganz schnell umswitchen und müssen Dinge ganz anders planen. Und ich glaube, das zeichnet auch die meisten Kolleginnen und Kollegen von uns aus, dass wir eine hohe Flexibilität haben. Also, dass wir auch Sachen ganz schnell lösen können, aber dann halt auf einem bisschen unorthodoxen Weg. Also das ist jetzt nicht ungesetzlich oder sonst irgendwas, sondern ja, wir haben dadurch, dass wir so gut vernetzt sind, sicherlich auch einfach ganz viele Möglichkeiten, schnell irgendwelche Lösungen herbeizuführen, die wir nicht hätten, wenn wir nicht so vernetzt wären.
Können Sie konkrete Chancen nennen, die Ihre Arbeit bietet?
Ja, diese direkte Rückmeldung, das hat man in ganz wenig Arbeitsbereichen, glaube ich, dass man eine direkte Rückmeldung hat und dann auch weiß, wie ist es der Person denn jetzt eigentlich weitergegangen mit ihren Problemen? Und das liegt natürlich auch daran, dass wir einen sehr intensiven Kontakt zu den Leuten haben. Beziehungsarbeit ist eines unserer Schlagworte schlechthin, weil wir wirklich immer mit den Leuten in Beziehung gehen und die Leute auch ganz oft über Jahrzehnte tatsächlich kennen. Also ich habe teilweise Leute im Frauenbereich, die kenne ich, seitdem sie 12 sind oder sonst irgendwas. Und ich habe natürlich eine ganz andere Bindung zu denen, als wenn ich jetzt irgendwie vor 3 Jahren hier angefangen hätte und dann von außen reingekommen wäre. So habe ich eine gewachsene Beziehung zu denen und das ist natürlich eine Chance, weil ich Dinge anders ansprechen kann und die Leute sich vielleicht auch nicht so bevormundet von uns vorkommen, weil wir einfach auf einer anderen Ebene mit denen reden können.
Die Chance ist also tatsächlich liegt im Detail. Also wie Renate eben angesprochen hat, ist die Möglichkeit einer grundsätzlichen Verbesserung ist für die Gesamtgesellschaft so gut wie ausgeschlossen, wobei wir natürlich auch nach oben arbeiten, also Städte- und Gemeindebund, wir haben auch mal den Bundestagsabgeordneten hier oder sowas, das versuchen wir natürlich schon, aber das sind Prozesse, die wirken sich hier so gut wie nicht aus, nicht in diesem Zeithorizont, aber es ist durchaus so, dass sich hier vor Ort was ändert, also aus meinem Bereich Verbesserung von Wohn- und Umfeldgeschichten, neue Spielplätze, zum Beispiel weitere Bolzplätze und so weiter. Und die andere Geschichte ist natürlich die sehr individuelle Geschichte. Also, dass man gute Chancen hat, für einzelne Personen und deren Bedarfe und Lösungen zu finden. Und das motiviert auch sehr.
Wir haben zu Beginn unseres Projektstudiums die Studierenden gefragt, welche Themen sie interessieren. Und da ist das Thema soziale Ungleichheit aufgekommen. Inwieweit würden Sie sagen, dass durch Ihre Arbeit soziale Ungleichheit entgegengewirkt werden kann?
Also das haben wir jetzt vom Prinzip her schon ein bisschen gesagt, dass wir versuchen halt wirklich auch in politische Entscheidungsebenen unsere Belange zu tragen. Und das machen wir natürlich auch auf der kommunalpolitischen Ebene. Wir sind ja ganz stark vernetzt mit der Kommunalpolitik. Und da ist das schon so, dass wir glauben, dass wir da versuchen können, soziale Ungleichheit entgegenzuwirken. Im Kleinen für die BewohnerInnen ist es halt so, dass wir versuchen, also einen Bildungserwerb zu vermitteln. Und Bildung heißt für uns nicht, dass die Schulbank nochmal drücken, sondern Bildung in allen Bereichen, in allem, was überhaupt was man erlernen kann, erfahren kann. Und dass wir hoffen und auch wissen und sehen, dass dieser Vermittlung von dieser Bildung, dass tatsächlich Fortschritte in den eigentlichen Familien mit sich bringt. Also so, dass die vielleicht Jugendlichen in der zweiten Generation dann in der Lage dazu sind, eine Ausbildung abzuschließen, wo die Eltern vielleicht noch nicht so in der Lage gewesen sind, aufgrund von schulischen Defiziten und was weiß ich was für Geschichten. Aber in der zweiten Generation sieht man dann, okay, da ist ein Fortschritt mit unserer Unterstützung, hat da was stattgefunden. Die sind jetzt auf einem sichereren Weg. Das geht aber jetzt nur um die Schule, aber ansonsten ist es halt wirklich Bildungserwerb auch durch Kreativgeschichten. Und da ist es ja auch einfach so, dass wenn man etwas Schönes gestaltet, dass es ja auch positiv sich auf das Selbstwertgefühl auswirkt. Und das kann man dann auch mit der Kultur verbinden, die dann halt zum Beispiel in diesem kleinen Bundesmobil stattfindet. Und so, und das ist alles ja auch Bildungserwerb, genauso wie Outdoor-Pädagogik auch Bildungserwerb ist. Oder soziales Lernen untereinander, wenn Frauen sich miteinander vernetzen, hier feststellen im Frauencafé, sie haben die gleichen Interessen, sie haben Kinder im gleichen Alter, sie möchten gerne ein Fest organisieren und wir unterstützen die dann bei dieser Arbeit, dann ist das für die auf jeden Fall immer, haben die einen Benefit davon. Dann haben die etwas erfahren, was Positives, was sie vielleicht sonst nicht erfahren.
Ich begeistert die Antwort gerade voll, weil das die Entwicklung der Menschen gerade sehr rausgehört hat. Also so ein ganzheitlicher Bildungsaspekt. Vielen Dank.
Ja, die Selbstwirksamkeit vermitteln.
Genau.
Das ist das zentrale Moment. Wir können einiges von den Bildungsungerechtigkeiten nicht abschaffen, aber wir versuchen es auch besonders in Kooperation mit der Schule, in dem Kinder- und Jugendbereich. Und wir versuchen es nochmal besonders für Migrantinnen mit gezielten Sprachangeboten, das ist dann auch wieder in Kooperation und nochmal so ganz niedrigschwellige Angebote, hier auch den Stadtteil zu erkunden. Wir haben im Stadtteil immer wieder neue Gruppen, die kommen, ganz klar. 2015 waren es mehr Menschen aus dem arabischen Kulturkreis, im Moment sind es mehr Menschen, die also vorwiegend Frauen, weil die Männer ja nicht die Ukraine verlassen dürfen, sind es mehr Frauen aus der Ukraine. Und da geht es dann auch darum, denen Chancen zu vermitteln. Und dann gibt es so ganz pragmatische Dinge, weil wir haben ja auch so einen kleinen Bereich lokale Ökonomie. Da haben wir neulich über diesen Bereich mit der Friseurinnung einen Infotermin für die Ukrainerinnen da oben gemacht. Wie kann man denn hier in diesem Bereich tätig werden? Also das sind so ganz, ganz kleine Dinge. Aber das A und O ist tatsächlich die Bildung.
Was man auch sagen kann, ist dadurch, dass wir als Gemeinwesenprojekt ja nicht nur beschränkt sind auf jetzt zum Beispiel einen Bereich, sondern dadurch, dass wir wirklich von Kleinkind an bis Seniorinnengruppe arbeiten, ist es so, dass wir ja auch in allen Bereichen immer versuchen, die ganze Familie mit einzubeziehen. Ja. Das heißt, wenn wir im Jugendbereich irgendwas ist, dann ist es halt auch so, dass wir ganz oft ja auch sowieso schon Kontakt zu den Eltern haben. Und das ist natürlich super gut, wenn wir mit denen gemeinsam etwas für die Jugendlichen machen können. Das ist viel einfacher, als das ohne die Eltern zu machen.
Vielen Dank, sehr spannend. Durch Ihre unterschiedlichen Angebote sind die Handlungsbereiche in unterschiedlichen Gesetzen verortet. Zum Beispiel haben Sie in unserem Vorgespräch erwähnt, dass Sie im Familiennetzwerk eine Paragraph 8a beauftragt haben. Würden Sie sagen, dass Sie im Allgemeinen viel mit dem Thema Recht zu tun haben? Und wenn ja, auf welche Art und Weise?
Ja, also in jedem Bereich. Also die Kollegin sitzt im Familiennetzwerk, aber die ist natürlich für das gesamte BSF zuständig. Also wir haben in allen Arbeitsbereichen sehr viel mit Gesetzen zu tun. Kinder- und Jugendhilfeträger ist dann die ganzen Jugendhilfeplanung. Bei der Sozialberatung sind es die SGBs in verschiedensten Bereichen. In meinem Bereich Quartiersmanagement wäre es dann das Baugesetzbuch, was dazu gehört. Also wir haben ganz oft damit zu tun und wir müssen uns auch in den Bereichen immer fortbilden. Also es ist eine ganz wichtige Geschichte, wir machen das auch regelmäßig. Das gilt übrigens auch nicht nur für Gesetze, sondern das gilt auch für irgendwelche Verordnungen und das gilt auch für das, was die Stadt festlegt. Das sind ja dann keine Gesetze, sondern das wird ja immer in verschiedenen
Handlungsanweisungen
oder sonst wie festgelegt. Auch da müssen wir immer gucken, dass wir auf dem Laufenden bleiben. Ganz wichtig für uns sind auch irgendwelche Spielregeln, die über Förderprogramme festgelegt werden. Die muss man sich auch immer genau angucken.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, weil Sie auch schon erwähnt hatten, dass Sie zum Teil über die Stadt finanziert werden und Förderungen von Land und der EU erhalten. Wer entscheidet denn über diese Leistungsvereinbarung mit der Stadt und die entsprechenden Schwerpunkte?
Also Stadt und wir verhandeln gemeinsam. Der größte Teil unserer Finanzierung, also wenn Sie sich das vorstellen wie so ein Kuchen, dann haben wir also fast 3/4 sind über die Stadt, wobei ja das Subsidiaritätsprinzip gilt, das heißt, wenn Stadt das über einen anderen Träger verwirklichen kann, eben zum Beispiel die Jugendhilfe, dann soll das ein freier Träger machen. Da gibt es eine gesetzliche Grundlage im Hintergrund dazu. Die Leistungsvereinbarungen werden mit der Stadt verhandelt. Es gibt bestimmte Dinge, die sind komplett unstrittig, weil die vorzuhalten sind, Jugendzentren zum Beispiel. Es gibt aber Themenschwerpunkte, die werden je nachdem ausgehandelt. Und dann dazu muss man sagen, das haben wir ja gerade in Corona erlebt, kann auch ganz schnell alles über den Haufen geworfen werden. Also wir bekommen unser Geld, aber das Geld muss dann für andere Dinge verwendet werden. Also das hatten wir in den 2 Corona-Jahren ja ganz krass. Die EU- und Landesmittel werden auch über die Stadt bei EU bzw. Land beantragt. Es gibt nur ganz, ganz kleine Sonderprogramme, die wir direkt beantragen können. Das ist aber ein minimaler Bereich. Der Rest geht über die Stadt für den Richtsberg an Land bzw. EU und kommt dann sozusagen auch wieder zurück. Und dann gibt es noch einen ganz kleinen Anteil an Spenden. Und Miete, genau. Wir haben auch noch einen ganz kleinen Anteil an Miete. Wir haben hier, das hat er erzählt, das Gebäude hat 4 Teile. Ein Teil des Gebäudes ist wie so ein Mini-Bürgerhaus. Das ist eine kleine Halle mit auch einer sehr gut eingerichteten Küche, also Profispülmaschine, großer Herd etc. Das kann von der Bewohnerschaft gemietet werden an Wochenenden, an denen wir selbst keine Veranstaltungen haben. Und da kommt auch noch ein bisschen was rein, ja. Die Einschränkung ist, es müssen Leute vom Richtswerk sein, sonst wäre es immer voll.
Und wenn Sie Förderungen stellen, also so Förderanträge stellen, macht das explizit eine Person oder ist da jeder für zuständig in den entsprechenden Bereichen?
Sowohl als auch. Also die Hauptperson ist die Geschäftsführung. Die Geschäftsführung ist dann verantwortlich, auch juristisch verantwortlich. Aber die Anträge werden in den jeweiligen Bereichen entwickelt.
Jetzt haben wir schon viel über die Vernetzung des Vereins und durch die Finanzierung auch über Vernetzung mit der Stadt gesprochen. Wenn Sie an die Vernetzungsarbeit denken, haben Sie Wünsche an den Verein oder an die Gesellschaft oder an die Politik?
Ja, wir haben darüber gesprochen, dass wir uns eigentlich wünschen, dass unser Bildungssystem sich verändert und dass es mehr unterstützende Maßnahmen gibt für Menschen aus, also mit sozialer Benachteiligung, dass sie einfach mehr Unterstützung erfahren, um in unserem Bildungssystem überhaupt anzukommen und das auch einfach erfolgreich absolvieren zu können, damit sie halt dann nachher auch ein selbstfinanziertes Leben führen können. Das wäre unser Wunsch.
Und mehr Transparenz wäre auch noch ein ganz entscheidender Punkt, weil es gibt Transparenz, aber es dauert oft zu lange. Also das sollte schneller kommuniziert werden. Schnellere Transparenz.
Weniger Bürokratie wäre auch schön.
Ja. Also die Angst, dass irgendwas nicht 100% sein könnte, also ich sage jetzt mal ein bisschen bösartig, die Angst vor der Rechnungsprüfung, die uns sowohl über Land als auch über Kommune und sonst wen erwischt, führt dazu, dass gerade bei Projektanträgen die Umsetzung nachher so hoch kompliziert wird, dass das sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Was kann man jetzt abrechnen, was kann man nicht abrechnen?
Und der Verwaltungsanteil in diesen Projekten, also der auszahlungsfähige Betrag für diese Verwaltung oder sonst irgendwas, ist minimal oder fast ganz oft gar nicht vorhanden. Das ist überhaupt nicht mit eingeplant in diesen Projekten. Und das ist natürlich eine absolute Katastrophe. Da leiden die anderen Vereine auch drunter, weil wir Projektanträge stellen, damit wirklich intensiv beschäftigt sind, auch intensiv mit der Abrechnung. Und dann ist nachher für die Abrechnung und für die Vorausplanung und sonst irgendwas überhaupt gar kein Geld, gar keine Zeit und gar nichts eingerechnet. Eigentlich wird da... macht man sich auf der Struktur dieser Vereine, spart man Geld. Das ist eigentlich schon ein Unding, muss man sagen. Da ist die Politik gefragt, da was dran zu ändern.
Angenommen, ich würde jetzt als studierende Person oder als zuhörende Person Interesse haben, in Ihrem Bereich tätig zu werden. Gibt es Einstiegsmöglichkeiten in das BSF?
Ja, wir haben ganz oft geringfügig Beschäftigte in unserem Bereich. Das sind auch ganz oft Studierende, die zu uns kommen und die sind, wenn wir Glück haben, dann wirklich 2-3 Jahre bei uns und ganz oft sind es wirklich auch pädagogische Studierende, sind aber auch aus anderen Studienfächern Leute und wenn wir Glück haben, wie gesagt, dann sind die ein bisschen länger bei uns, weil nur dann kann man natürlich auch Beziehungen herstellen zu den Menschen, das ist dann für uns immer positiv. Man kann Praktika allerdings ja auch machen bei uns, wir haben Anerkennungspraktikanten immer, je nachdem und wir haben natürlich auch Leute im freiwilligen sozialen Jahr, haben wir in der Regel auch so alle 2 Jahre im Augenblick. Letztes Jahr hatten wir eine Anerkennungspraktikantin, dann haben wir kein Geld für FSJler und dann müssen wir jetzt nächstes Jahr wieder FSJler kriegen. Wir müssen halt immer gucken, was in unserem Haushalt drin ist, also weil damit wir die Leute auch bezahlen können in solchen Bereichen, wo sie dann halt auch bezahlt werden. Genau, und geringfügig Beschäftigte können bei uns in allen möglichen Bereichen anfangen, also ganz oft im Jugendbereich. Die sind dann in den Jugendclubs eingesetzt oder sie arbeiten in der Frauenarbeit, dann ganz oft mit in der Kinderbetreuung, die gleichzeitig zu den Frauencafés stattfindet, damit die Frauen mal in Ruhe Informationen bekommen können oder auch mal in Ruhe einen Kaffee trinken können, ohne dass ihre Kinder ständig umzubringen. Ansonsten haben wir natürlich auch noch Ehrenamtliche. Dann kann man Vereinsmitglied werden, kann in der Vereinsarbeit mitarbeiten. Ja, es gibt verschiedene Möglichkeiten.
Was müsste eine Person mitbringen an Motivation oder auch an Qualifikation?
Haben wir eben schon darüber gesprochen. Flexibilität ist, glaube ich, ganz gut. Geduld.
Geduld.
Kommunikationsfähigkeit.
Genau. Und sie sollte gerne essen. Das haben wir uns im Vorgespräch überlegt, weil es gibt hier immer irgendwas.
Das stimmt.
Also es sollte eine Person sein, die gerne isst.
Tatsächlich finden viele Angebote in Kombination mit Essen statt, weil Essen so ein bisschen so ein Türöffner ist. Ja, ich glaube, die Person sollte auf jeden Fall Spaß an der Auseinandersetzung mit Menschen haben. Wenn man das nicht hat, sollte man in so einem Bereich nicht arbeiten.
Ja. Und vielseitig interessiert, weil das ist ja auf der anderen Seite auch die Chance. Also wenn wir Leute haben für Praktika oder so, egal ob die jetzt aus dem pädagogischen Bereich, bei mir kommen sie dann eher aus der Geografie oder so, da machen wir es trotzdem so, dass die alles kennenlernen. Also die an Vielfalt interessiert. Also wenn jetzt jemand schon von vornherein weiß, ich möchte in meinem Arbeitsfeld mit Vorschulkindern arbeiten, dann wird es hier schwierig. Also, sondern wenn man sagt, man möchte die ganze Spanne des Lebens kennenlernen, dann sind sie hier richtig.
Ja, was hätten Sie gerne gewusst, bevor Sie hier angefangen haben? Gibt es da was?
Also für mich war es eine sehr bewusste Entscheidung, hier beim BSF anzufangen. Ich kannte Marburg schon etwas und wusste auch, dass es diesen Stadtteil hier gibt. Ich kannte andere Großwohnsiedlungen von meinem vorhergehenden Arbeitsfeld. Also es war in dem Sinn nichts Neues. Und ich habe mich ganz bewusst dafür entschieden, nicht mehr für eine Kommune zu arbeiten. Ich habe vorher für eine Kommune gearbeitet und wusste, dass es ein freier Träger ist. Und von daher war das in dem Sinn nicht so, dass ich etwas anderes gerne gewusst hätte, so rum, sondern es war eher eine bewusste Entscheidung, mich in diese Richtung zu orientieren. Ich habe danach gesucht. Also von daher war das klar.
Wir hatten den freien Träger und kommunale Träger angesprochen, oder Sie hatten das gesagt, so am Rande. Mhm. Was sehen Sie als Vorteil an einem freien Träger an?
Das war tatsächlich das Wort frei. Also es ist natürlich längst nicht mehr so frei, wie es irgendwann gewesen sein muss. Ich bin ja deutlich nach der Renate hier angekommen, aber ich fühle immer noch den Kontrast zwischen der Arbeit in einer städtischen Verwaltung. Ich habe in einer mittelgroßen Stadt, 45.000 EinwohnerInnen in Südhessen gearbeitet und dem hier bei einem freien Träger. Also ich kann hier wesentlich mehr meine Gestaltungssachen machen. Ich habe auch das Gefühl, dass die Wirkung schneller eintreten. Also es ist nicht so, dass das andere nicht funktioniert hätte, das hat auch gut funktioniert, aber es waren viel mehr Hürden da. Und natürlich, was mir hier gut gefällt, das war vorher anders, ich hatte eine Stabsstelle, da ist man dann relativ alleine und hier haben wir mehr Leute, mit denen ich mich austauschen kann. Das gefällt mir natürlich auch gut.
Ich kannte Marburg noch nicht so lange, als ich hier angefangen habe zu arbeiten, hatte aber schon in Marburg in der Innenstadt gearbeitet. Und kannte den Richtsberg auch nur vom Hörensagen. Und der Richtsberg hatte damals wirklich einen deutlich schlechteren Ruf als heute, muss man ganz ehrlich sagen, also in Richtung Ghetto und sonst irgendwas. Und ich glaube, ich bin tatsächlich angesprochen worden von Kolleginnen, ehemaligen Kollegen, ob ich denn da überhaupt wirklich arbeiten wolle. Und habe auch gesagt, ja klar, gucke ich mal. Ich hätte gerne gewusst, wie viel Freude das bereitet, weil ich arbeite wirklich gerne hier. Und dann hätte ich nämlich gar nicht mit so einem verschüchterten Touch hier anfangen müssen und so mit so ein bisschen Angst im Hintergrund, sondern hätte von vornherein vielleicht mich viel mehr darauf eingelassen, weil es ist einfach eine vielfältige, sehr zufriedenstellende Arbeit. Also ich mache sie gerne, seit Jahrzehnten. Und ja, das hätte ich vielleicht gerne vorher gewusst, dass das so sein wird. Ja, genau.
Was macht aus Ihrer Sicht den Richtsberg und seine BewohnerInnen so besonders?
Die Vielfalt, ganz eindeutig. Also man vergisst immer, man sagt immer so, es ist ein Stadtteil, aber es ist eben viel, viel mehr, weil hier 9.000 Menschen leben. Und diese 9.000 Menschen, die bieten eine fast komplette Spanne unserer Gesellschaft mit einem Schwerpunkt auf Menschen, die hier neu in dieser Gesellschaft ankommen. Und das ist für mich das Spannendste. Das macht es auch besonders. Es gibt bestimmte Herausforderungen, die dieser Stadtteil hat, die ihn dann auch besonders machen, weil er eben für 9.000 Menschen relativ wenig sonstige Infrastruktur bietet. Also er bietet Bildung, Einzelhandel und medizinische Versorgung. Aber wenn Sie vergleichen sonst einen Platz mit 9.000 Menschen, da gibt es natürlich sehr viel mehr. Das heißt, die Menschen müssen den Stadtteil auch immer verlassen, weil sie ja ein Teil von Marburg sind. Und das ist aber auch gleichzeitig noch ein bisschen eine Herausforderung für den Stadtteil. Heute würde man sowas so nicht mehr planen. Also man hat das in ganz Westeuropa so geplant, wie der Richtsberg aussieht. Dann brauchen Sie ja nur in die nächstgrößere Stadt zu fahren, dann haben Sie das nächste Beispiel. Das würde man heute so nicht mehr machen und das ist nach wie vor die Herausforderung für den Stadtteil.
Und was auch besonders den Richtsberg besonders macht, ist, dass er trotz seiner Vielfalt und seiner wirklich vollkommen unterschiedlichen Bevölkerungsstruktur ein Stadtteil ist, der eine unfassbare Integrationsarbeit, in Anführungszeichen möchte ich mal sagen, leistet, die in anderen Stadtteilen nicht geleistet werden muss. Und das alles in friedlicher Koexistenz. Also die Menschen leben friedlich miteinander. Und das müssen die im Südviertel so nicht. Und die leisten das, die schaffen das. Und das macht den ganz besonders auf jeden Fall.
Als ich vor unserem Interview hier über den Richtsberg ein bisschen gelaufen bin, habe ich super viele Menschen auf der Straße gesehen. Ich war echt erstaunt. Also ich kenne das aus dem Dorf so, da sehe ich auch überall Menschen. Ich meine, wir sind hier in der Stadt und trotzdem sind die Menschen auf der Straße. Und ich fand es so richtig schön, ja, dass die Leute draußen sind. Ist jetzt gerade vielleicht auch ein bisschen extrem gesagt, aber ja, es wirkte irgendwie so familiär und so, dass jeder jeden kennt. Ist das so? Oder
nein.
War das?
Nein. Es gibt verschiedene, also bei 9000 Leuten ist es unmöglich. Wir sind kein Dorf, aber es gibt Dörfer in diesen. Also es gibt natürlich verschiedene Milieus. Und was Sie jetzt gesehen haben, sind ganz viele Leute, die ihre Kinder in den Kindergarten gebracht haben. Das tun sie zu Fuß, da sind wir ganz glücklich drüber, dass wir dieses Autofahrproblem, was sie aus anderen Stadtteilen kennen, hier weniger haben.
Das liegt aber auch daran, dass die Menschen gar kein Auto haben.
Ja, kein Auto haben. Oder halt der Richtsberg ist ja auch so konstruiert, dass sie zum Teil zu Fuß schneller sind als mit dem Auto. Das, also von der Bauweise her, es gibt ja viele Fußwege. Ja. Also es ist ein sowohl als auch als Thema. Aber es gibt viele Menschen, die sich vom Sehen her kennen und wir arbeiten ja auch immer daran, dass die sich kennenlernen. Was wir noch gar nicht besprochen haben, was wir auch sehr intensiv machen, sind irgendwelche Feste, Begegnungsmöglichkeiten für Menschen, sei es jetzt ein Nikolaus-Bazar, sei es irgendwelche Sommer-Events, Frauenfest, speziell für Frauen, da werden dann auch gezielt die Frauen aus den verschiedenen Communities eingeladen, damit die sich wenigstens mal kennenlernen und das bringt ja auch viel. Das Netzwerk Richtsberg, was ich angesprochen hatte vorhin, arbeitet in dem Bereich viel. Aber es ist nicht wie auf dem Dorf. Das kann gar nicht sein bei 9000 Leuten. Es gibt Leute, die denken hier immer noch, dieser Backsteinbau hier, BSF, wäre ein Kindergarten. Und die wohnen, keine Ahnung, in der Friedrich-Ebert-Straße da drüben in dem Einzelhaus Nummer 100 noch was. Ja, da sind ja ganz viele Ein- und Zweifamilienhäuser, die waren noch nie hier. Und irgendwann, keine Ahnung, aus irgendeinem Grund lernen sie uns dann doch kennen und dann sind sie ganz verblüfft. Und das sind die Erstbezieher. Die haben jetzt gerade den Generationswechsel, die Häuser. Also da sind Leute drin, die sind hier mit 6 Jahren hingezogen und haben inzwischen das Haus der Eltern übernommen oder sowas. Das gibt es durchaus auch. Dann, dass man nicht vergessen darf, am Richtsberg gibt es auch viele Studierende. Also im Moment etwas weniger, weil das Christian-Wolff-Haus gerade saniert wird. Aber von diesen 9000 sind ein paar hundert Studierende. Das darf man nicht vergessen. Und das trägt ja auch zu einer Durchmischung der Bevölkerung ein. Und die gehen aber ja auch wieder. Also die kommen, dann sind relativ viele im Christian-Wolff-Haus, sind ganz viele Erasmus-Studierende. Die sind ja dann tatsächlich nur für ein halbes Jahr da. Und dann gehen sie wieder. Also das gehört ja auch noch dazu, dass es nicht klassisch Dorf ist.
Ja, jetzt haben wir viel über den Richtsberg gehört. Was zeichnet denn das BSF und insbesondere die Mitarbeitenden aus?
Dass es das BSF jetzt schon knapp über 50 Jahre gibt, ist schon eine kleine Sensation. Es gibt ja viele solche kleinen Initiativen, die sich klassischerweise in den 70er Jahren gegründet haben, die nicht mehr existieren. Das ist so eine Marburger Besonderheit. Das ist der AKSB, das BSF und etwas später dann auch der IKJG. Also es gab vergleichbare Themen in anderen Kommunen und die haben sich nicht gehalten. Also das ist schon mal die große Besonderheit und wir sind eine feste Größe. Das gibt es auch noch weitere 50 Jahre. Also das ist, glaube ich, unstrittig. Das ist das Besondere. Das Besondere ist unsere Vielfalt im Team, dass wir ein sehr heterogenes Team haben. Das ist auch sehr gut.
Besonders ist auch, dass wir einen ehrenamtlichen Vorstand haben, der auch unsere Arbeit trägt. Und das genau. Ehrenamtlich, das muss man ja auch sagen. Und ich glaube aber, unser Team, wir haben auch tatsächlich immer das Glück, dass wir Menschen finden, die wieder gut in unser Team passen. Und wir haben eigentlich ein wirklich gut zusammenarbeitendes Team. Wir funktionieren gut miteinander, auch in Stresssituationen.
Es gibt immer mal welche, die es probieren und für die es nicht passt, die gehen dann relativ schnell wieder. Dafür gibt es ja Probezeiten. Ja, wir hatten auch schon Kollegen, die erst gedacht haben, es ist was für sie und dann haben sie GWA-Arbeit, sie möchten lieber zielgruppenspezifisch arbeiten. Das ist auch vollkommen okay.
Muss man denn viel Praxiserfahrung mitbringen, wo man hier anfängt zu arbeiten?
Nein. Also wir versuchen tatsächlich die Praxiserfahrung weiterzugeben, in Anführungszeichen. Wenn man jetzt als geringfügig Beschäftigter zum Beispiel bei uns im Jugendbereich anfängt, dann wird man halt sehr schnell eingesetzt, halt wirklich in den Gruppensituationen oder in den offenen Treffs oder sonst irgendwas. Aber es ist halt auch so, dass im Nachhinein dieser Veranstaltung dann immer eine Reflexion stattfindet, dass man dann auch lernt, warum hat jetzt der Kollege, der schon lange da arbeitet, jetzt so und so reagiert und dass man das bespricht. Das wird auch alles sorgfältig evaluiert. Also dementsprechend braucht man keine Vorkenntnisse. Man sollte ein bestimmtes Alter haben. Also was weiß ich, wenn man jetzt zum Beispiel im Jugendbereich anfängt zu arbeiten, also man sollte vielleicht schon 23, 24 sein, weil sonst ist der Weg einfach viel härter, weil die Jugendlichen, der Altersunterschied ist so gering, dann ist es einfach steiniger für einen selber, weil der Respekt tatsächlich was mit dem Alter zu tun hat, so blöd sich das anhört, aber es ist so.
Ja, das ist auch gut, wenn man eine gewisse Distanz hat.
Ich glaube, es ist auch ganz gut, wenn man weiß, wer man ist, auch wirklich so so ein Standing hat. Ein Standing ist gut in der Arbeit, weil dann ist man weniger angreifbar, zum Beispiel für Jugendliche, die einen ja natürlich austesten bis zum Umfallen.
Würden Sie sagen, dass das in dem Bereich der Frauenarbeit auch der Fall ist, dass der Altersunterschied da eine Rolle spielt?
Ich glaube, da spielt der keine so große Rolle. Das ist nicht relevant, glaube ich.
Welche Motivationsgründe gibt es für Sie und Ihre Arbeit?
Wir haben jetzt ja auch schon gesagt, dass wir am großen Ganzen
nicht viel ändern können. Es gibt aber viele kleine Erfolgserlebnisse und ich habe in meinem Büro über meinem Schreibtisch den folgenden Text hängen. Der alte Mann und die Seesterne. Im sonnigen Kalifornien lebte ein alter Mann, welcher jeden Morgen zum Sonnenaufgang am Strand spazieren ging. Man sah, wie er sich fortwiegend beugte, etwas aufhob und ins Meer zurückwarf. Dies beobachtete eines Tages ein junger Mann, der auch schon früh auf den Beinen war. Als sich dieser noch mehr näherte, sah er, dass der alte Mann Seesterne aufhob, die an den Sand gespült wurden, und einen nach dem anderen warf der Mann sie ins Meer zurück. Der junge Mann war verblüfft. Er näherte sich dem alten Mann und sagte: »Guten Morgen, alter Mann. Ich habe mich gefragt, was Sie da tun.« »Ich werfe die Seesterne zurück ins Meer. Sehen Sie, es war gerade Ebbe und all diese Seesterne sind ans Ufer gespült worden. Wenn ich sie nicht ins Meer zurückwerfe, wird die heiße Sonne sie austrocknen und sie werden sterben.« »Ich verstehe«, erwiderte der junge Mann, »aber auf diesem Strand sind Tausende von Seesternen. Sie können unmöglich alle ins Meer zurückwerfen. Es sind zu viele. Sehen Sie nicht, dass das unmöglich ist?« Der alte Mann lächelte, beugte sich wieder hinunter und hob einen Seestern auf und hielt ihn dem jungen Mann entgegen. »Sehen Sie, für diesen einen macht es den Unterschied.«
Richtig schön. Ich habe voll Gänsehaut gekriegt gerade.
Ja, wir würden natürlich, also symbolisch gesehen, doch gerne mal ein bisschen was an der Ebbe ändern. Vielleicht so ein Siel oder sowas. So an der Gesamtstruktur.
Gibt es abschließend etwas, was Sie den Zuhörenden gerne noch mitgeben möchten?
Kommen Sie vorbei, gucken Sie es an. Wir nehmen immer gerne Leute für Praktika. Es gibt auch immer mal irgendwie eine Gelegenheit für einen kleinen Job. Und wir haben etliche Kolleginnen und Kollegen, die mit einem kleinen Job angefangen haben und inzwischen hier fest zum Team gehören.
Ja, vielen Dank. Dann würde ich mich fürs Interview bedanken. Ja, Adelie war krank und war deswegen beim Interview nicht dabei. Aber da wir die Reflexion einen Tag später machen, ist Adelie jetzt wieder gesund. Genau. Ja. Hast du Fragen? Möchtest du irgendwas wissen, was wir dir eventuell beantworten können?
Was habt ihr am meisten mitgenommen von dem Interview?
Ich hatte am Anfang tatsächlich gedacht, dass ich die Vernetzungsarbeit mit am spannendsten finde, bevor ich in das Interview rein bin, weil ich da ja auch mit den Fragen irgendwie drauf hinaus wollte. Aber tatsächlich fand ich mit am spannendsten, dass sie so nah an den AdressatInnen sind und dass irgendwie jeder von den Mitarbeitenden ein Stück weit auch in eine Beratungsposition oder Rolle reinrutschen kann. Einfach weil sie so nah an den AdressatInnen sind, dass diese auch irgendwie, ja, manchmal Dokumente mitbringen, die sie nicht verstehen und dann nachfragen, was steht denn da, was soll ich denn damit machen oder wo kann ich mich mit den und den Problemen hinwenden. Das fand ich ganz spannend.
Ja, voll. Irgendwie auch interessant, dass es so viele Überschneidungen gibt irgendwie zwischen den ganzen Bereichen. Das hat mich gerade so ein kleines bisschen an die sozialpädagogische Familienhilfe erinnert, also nicht ganz, aber so dieses mal Dokumente mitbringen und mal auch bei anderem helfen. Und du so, Pascal, was war so die Botschaft für dich, die du mitgenommen hast?
Das zentrale Thema für mich ist eigentlich gewesen das Miteinander, was dort so ein bisschen propagiert wurde, sage ich mal. Also, dass man sehr darauf bedacht war, den Menschen auf Augenhöhe zu begegnen, sie in ihrem Alltag abzuholen auch und denen aber auch ein Gefühl zu geben, trotz dessen, dass sie teilweise vielleicht von der Mehrheitsgesellschaft, wenn man es so nennen möchte, exkludiert werden, dort aber inkludiert werden und ihnen auch Unterstützung widerfahren wird.
Ich fand es auch spannend, dass irgendwie für jede Gruppe Räume da waren. Es wurde von einem Frauen-Senior-Innentreff berichtet, aber auch von Männertreffen tatsächlich. Fand ich irgendwie auch sehr spannend. Die VHS mietet ja auch irgendwie Räume an oder so. Und ich habe mich auch immer mal wieder in der Vorlesung zur Erwachsenenbildung sitzen sehen und habe dann wieder Stränge zum Uni-Kontext ziehen können. Das war ganz cool.
Und gab es irgendwie was, so vielleicht auch im Stichpunkt auf Herausforderungen, wo ihr euch sagt, so, oh wow, das ist echt nicht was, was man irgendwie easy lösen kann?
Also was relativ deutlich hervorkam, fand ich, dass sie einfach auf ihre strukturellen Probleme, denen sie da begegnet sind, einfach keinen Einfluss haben. Also die reagieren ja im Grunde genommen auf
gesellschaftliche Eigenschaften sozusagen und versuchen dort die Menschen bestmöglich zu unterstützen, mit diesen Herausforderungen innerhalb der Gesellschaft auch bestmöglich umzugehen oder umgehen zu können. Aber letzten Endes, sie versuchen zwar verschiedentlich Einfluss zu nehmen, aber wirklich ändern können sie ja nichts. So, und das ist vielleicht die Herausforderung, da das Bestmöglichste rauszumachen mit den Möglichkeiten, die man hat.
Daran anschließend, ich fand es auch spannend, dass Sie erzählt haben, dass es dann in der zweiten Generation meistens seine Wirkung zeigt.
Cool, interessant.
Ich fand auch die Geschichte am Ende super, super schön. Und ich bin da mit Gänsehaut rausgegangen irgendwie, dass vielleicht auch anknüpfend an die Herausforderung, dass man seinen eigenen Anspruch, allen helfen zu wollen, ein Stück weit hinten anstellen muss und sich bewusst machen muss, dass man aber einen Unterschied für den Einzelnen machen kann. Ja, das fand ich schön.
Ja, das ist echt eine schöne Botschaft.
Vielen Dank, dass du dir diese Folge unseres Podcasts bis zum Ende angehört hast. Falls du an weiteren Informationen zu dieser Folge oder unserem Podcast generell interessiert bist, besuche gerne unsere Website unter einblicke-podcast.de. Dort findest du auch einen Link, um uns Feedback geben zu können. Bis dahin, wir hören uns in einer weiteren Folge.